Wir haben heute Abend ein Thema. Das ist so, wie es unser Bruder Walter Pfeiffer im Gebet schon sagte, dass mir schon längere Zeit auf dem Herzen liegt. Ein Thema, das praktisch die Versammlungen zum Gegenstand hat, in denen die meisten von uns leben sein dürfen. Es mag sein, dass wir als ältere Geschwister uns darin zu Hause fühlen. Es mag sein, dass unsere jüngeren Geschwister noch manche Fragen haben. Ich darf vorausschicken, dass durch meinen langen Dienst in unseren Versammlungen sich mir manches gezeigt hat. Der Herr hat Freude geschenkt. Ich durfte Wachstum erleben im Kreise der Seinen, Festigung. Aber auch das andere, das was Not macht, das zeigte sich immer wieder. Wir lesen in Johannes 14, Vers 16, wo der Herr ihnen sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen lassen. Ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber sehet mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Vers 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir lesen in Kapitel 15 des Johannesevangeliums, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Kapitel 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Soweit die Worte des Herrn. Der Geist ist gekommen. Wir kennen die Geschichte. Wahrscheinlich kennen wir sie gut genug. Und doch müssen wir uns sagen, hat der Geist Gottes, den der Herr gesandt hat, den der Vater sandte, hat der Geist Gottes in unserem Leben und im Leben unserer Versammlungen und insbesondere bei ihrem Zusammenkommen als Versammlung tatsächlich die Bedeutung, die der Herr ihm zugemessen hat, kann er seinen Auftrag erfüllen in meinem, in deinem Leben und auch im Leben einer örtlichen Gemeinschaft von Gottes Kindern? Was ich jetzt sage, schließt mich selber mit ein. Welch ein Bewusstsein haben wir, dass der Geist Gottes in einem jeden Gotteskinde Wohnung genommen hat? Was ist das für ein Bewusstsein, das wir haben im Hinblick auf seine Persönlichkeit? Hier fängt nämlich das Problem an. Das Problem unserer Not als Kinder Gottes. Wir behandeln ihn nämlich in unserem persönlichen Leben nach Gunst, nach Laune, so dass man sich hier oder da an ihn erinnert, und wir gestatten ihm vielleicht auch, wie jetzt auch in diesen Tagen der Konferenz, dass er unsere Herzen und Gewissen mahnt. Wir erwarten von ihm, dass wir Segen empfangen. Wir nehmen es ihm übel, wenn er uns mahnt und zurechtweist. Wir gestatten ihm, nur einen gewissen Teil unseres Lebens, und wir gewähren ihm, wenn wir einigermaßen Wichtiges von unserem Herrn erwarten, vielleicht einmal, wie auch heute Abend, einige Minuten seiner Wirksamkeit. Wir denken uns schon gar nichts mehr dabei, dass diese Haltung ihm gegenüber von außerordentlicher Gefährlichkeit für uns selbst begleitet ist. Wir sollten uns neu bewusst sein, wer dieser Geist ist. Der Jesus selbst sagt, es ist der Geist vom Vater. Es ist der Geist des Vaters. Es ist der Geist des Sohnes. Und er wird vom Sohne gesandt, so wie der Vater ihn im Auftrage des Sohnes sandt. Er wird der Heilige Geist Gottes genannt. Und dahinter steht für mich, und ich möchte wünschen für jeden, ob jung oder alt, jetzt die bedeutsame Frage: Sind wir uns dessen bewusst, wer in unseren Herzen, ja noch besser gesagt, wer in unserem Leibe Wohnung genommen hat? Denn auch das sagt ja die Heilige Schrift, zwar hat es der Apostel Paulus formuliert, wir haben aber soeben die Worte des Herrn Jesu persönlich gehört, er wird in euch sein. Sind wir uns bewusst, wen wir in unserem Leibe, in diesem Gefäß, in diesem Werkzeug haben? Der Geist vom Vater, der Geist des Sohnes, der Geist der Wahrheit. Jener Geist, von dem der Herr sagt, dass er uns grundsätzlich als solche, die ihn besitzen, von der Welt unterscheidet. Sind wir uns dessen bewusst? Das ist die große Not. Es ist die Not bei mir. Im Hinblick auf meine Beziehung zu ihm, im Hinblick auf meine Ehrfurcht vor seiner Persönlichkeit, die in mir sowie auch in dir ja ihre Wohnung genommen hat. Es ist der Geist des Herrn. Und andererseits identifiziert sich der Herr Jesus mit ihm ganz persönlich, sodass wir wissen, dass der Herr der Geist ist. Als der Herr den 11 Männern auf dem Obersaal von diesem anderen Sachwalter, der an seiner Stadt hier auf der Erde wohnen würde, in den Gläubigen spricht, sagt er im selben Atemzug, wenn er kommt, dann bedeutet das, dass ich da bin. Ich lasse euch nicht verwaist oder als Waisen. Ich komme zu euch. Die Jünger damals, die mögen sich gefragt haben, Herr, wir wissen, was wir an dir haben. Wenn du nun tatsächlich weggehst, wie du sagst, wie wird der sein, den du den anderen Sachwaltern sendest? Dich haben wir erlebt, an dich haben wir uns gewöhnt. Es war herrlich in deiner Gegenwart. Wir haben Gewaltiges erlebt. Wir wollen nie mehr weggehen. Und Petrus hatte sogar gesagt, ich bin bereit, mit dir zu sterben. So schätzten sie den leiblich sichtbaren Herrn. Was kriegen wir, wenn du gehst? Und deswegen sagt ihnen der Herr dieses Wichtige. Er charakterisiert den anderen Sachwalter. Er ist genauso wie ich. Denn es ist der Geist des Sohnes Gottes. Und das alles hat er ihnen erklärt. Für uns sind das Dinge, die in unserer Bibel stehen. Aber ich habe oft den Eindruck, dass das, was in unserer Bibel steht, uns wohl bekannt ist. Dass es aber, wie wir das heute Nachmittag auch lasen und hörten, immer wieder angebracht ist, uns an diese Dinge zu erinnern, obwohl wir sie wissen. Dieser Geist Gottes, der in einem jeden Gotteskinde Wohnung genommen hat, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, hat ganz bestimmte Eigenschaften. Die Schrift sagt von ihm, es ist der Geist der Liebe, der Kraft, der Besonnenheit. Es ist der Geist der Wahrheit. Es ist der Geist des Lebens. Der Apostel sagt in Römer 8, wir kennen die Stelle alle, dass dieser Geist des Lebens nach einer ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit handelt. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Beim Nachforschen der Heiligen Schrift was sie uns alles über die Person des Heiligen Geistes sagt, geht uns eine Ahnung auf, wer er ist. Und meine Lieben, das kann auch gar nicht anders sein. Wir sollten einmal bedenken, wen wir in unseren Herzen seit unserer Wiedergeburt tragen haben, zu was er uns gegeben ist. Und dahinter steht die Frage, wie wir auf ihn achten und ob wir ihm folgen. Dieser Geist ist bestrebt, so haben wir von dem Herrn Jesus gehört, den Herrn, den Sohn Gottes, zu verherrlichen, groß zu machen. Und das, was in deinem und meinem Herzen, zum Beispiel auch im Verlauf dieses Tages während der Konferenz vorging, war dieses Bemühen des Geistes Gottes, uns die Person Jesu Christi, unseres geliebten Herrn, noch bedeutender, noch wertvoller zu machen, noch unaufgebbarer für dich und mich. Eine Aufgabe dieses Geistes ist gerade das. Er führt uns, sagt der Herr Jesus, in die ganze Wahrheit ein. Das alles, das sollten wir einmal bedenken. Es ist gewiss eine dankbare Aufgabe für junge und alte Geschwister, die Heilige Schrift einmal zu durchforschen im Neuen Testament, was sie uns über diese Persönlichkeit der Gottheit zu sagen hat. Und dann jedes Mal mich selbst mit ihr in Beziehung zu bringen. Weshalb ich das sage und weshalb ich so viel Wert auf meine und deine persönliche Beziehung zu dem Geiste Gottes, der in einem jeden der Gotteskinder wohnt, sagen will, hinweisen will. Wir sollten uns bewusst werden, denn so wie wir ihn in unserem persönlichen Leben, in dem privaten Leben, im Eheleben, im Familienleben, im Berufsleben und auch noch in der Schule Raum geben, wirken lassen oder ihn hindern und ihm im Wege stehen durch unseren Ungehorsam. Meine lieben Brüder und Schwestern, jung und alt, im selben Verhältnis wird er dann auch, wenn wir in oder als Versammlung zusammenkommen, seine Tätigkeit ausüben oder behindert werden. Und das ist das Ernste. Wir machen uns oft gar keine Vorstellung davon. Bruder Pfeiffer hat das gestern Abend angedeutet, was es heißt, als Versammlung zusammenzukommen. Als Glieder des Leibes Christi bedeutet das Zusammenkommen in Versammlung die Befolgung ganz bestimmter Grundsätze. Auch im Zusammenkommen als Versammlung hat allein der Herr durch seinen Geist, der in jedem Gotteskinde Wohnung hat, das Sagen, das Leiten, das Segnen und das Mahnen. Und gerade an dieser Stelle, meine lieben Brüder und Schwestern, gerade beim Zusammenkommen in Versammlung, als Versammlung, so wie die Schrift es uns im Neuen Testament illustriert, wird deutlich, ob in meinem oder deinem Leben ganz privat dieser Geist Gottes seine Aufgabe wahrnehmen kann. Und das, was ich jetzt aus meinen Erfahrungen einmal zusammengetragen habe und in vielen Fragen vor uns stellen will, hat das immer wieder als Hintergrund. Geben wir in unserem täglichen, persönlichen Leben diesem Geiste Gottes Raum, uns zu leiten? Sind wir ihm, das heißt aber dem Worte Gottes, gehorsam? Und noch einmal die Frage, beschränken wir seine Wirksamkeit in unserem persönlichen Leben nur auf die Stunden des Gottesdienstes, den wir zu besuchen pflegen, oder auch nicht? Das ist das große Armutszeugnis unserer gegenwärtigen Zeit. Und diese Armut wird sichtbar beim Ablauf unserer Zusammenkünfte. Gestattet mir, dass ich das, was ich erlebte, mir einmal aufgeschrieben habe und dass ich das jetzt euch vorlesen darf. Aber bei allem, was ihr nun hören werdet und was ich fragen werde, behaltet das eine im Gedächtnis: Der in dir wohnende Geist Gottes möchte dich, so wie auch mich, vollständig gebrauchen. Und kein Bereich meines und deines persönlichen Lebens wünscht er, seinem Einfluss entzogen zu sehen. Ich habe zusammengetragen, beim Erleben der vielen Versammlungsstunden hat sich mir je länger, je mehr etwas aufs Herz gelegt. Ich habe schon an vielen Orten vor verantwortlichen Brüdern zur Sprache gebracht. Ich stelle fest, dass wir uns weitgehend in Formen bewegen, die uns beherrschen. Sie sind übernommen, haben Tradition, stammen von den Vätern der sogenannten Brüderbewegung. Alles ist eingespielt, festgelegt, und doch sprechen wir bei ihrer Wahrung von Leitung des Geistes. Aber es tut sich nichts. Ich denke dabei an den ganzen Bereich aller unserer Versammlungen, ganz gleich welcher Prägung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns an einem Punkt befinden, auf einem Wege befinden, auf dem für den Geist Gottes kein allzu großer Weg. Eben die Erkenntnis von der Einheit des Leibes gewesen sei, von der Bedeutung des Mahles des Herrn, der Verkündigung seines Todes, von der Wahrheit des allgemeinen Priestertums. Aber im Grunde war es das nicht, denn diese Wahrheiten, die zwar verschüttet waren zur damaligen Zeit, waren nur eine echte Folgeerscheinung von einer anderen Erfahrung, dass unsere Väter im Glauben, ich führe sie nur als Beispiel an, davon überzeugt wurden, dass in der Versammlung Gottes nur der Herr das Sagen hat und wir ihm zu gehorchen haben und dass er das Sagen und das Leiten seinem Geiste vorbehalten hat und wir diesem Geiste nur zu folgen brauchen. Das haben sie zuerst zu wenigen Menschen, Gläubigen, praktisch erlebt. Und ihr Zusammenkommen hatte noch keine Form und keine Gestalt. Aber sie erlebten diese Zusammenkünfte in dem ernsten Bewusstsein, der Herr ist da. Und jenes Wort aus Matthäus 18, uns allen bekannt, von den Zweien und Dreien, die sich in meinem Namen versammeln, so sagte der Herr damals, da bin ich in ihrer Mitte. Das fing an, schon damals seine Runde zu machen. Aber es war Erfahrungsbesitz geworden bei den wenigen, die sich so zusammenfanden. Sie waren nicht befriedigt, unsere Vorväter im Glauben, von all den Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften ihrer Gegenwart, ihrer Zeit, von all den festgeschriebenen Formen und Kirchen und Gemeindeordnungen. Und der Herr schenkte ihnen den Einblick in diese wichtige Wahrheit. Und damit stand auch das neue Erkennen für sie in Verbindung. Ein Leib, der Herr das Haupt, sein Geist, so wie gestern Abend Bruder Walter Pfeiffer uns sagte, der diesen ganzen Leib durchflutet und durchpulst. Wir wurden gestern Abend daran erinnert, dass Bruder Walter Pfeiffer jene Stelle aus 1. Korinther 12 erwähnte, in einem Geiste zu einem Leibe getauft, von einem Geiste gedrängt. So sieht das aus. In diesem Bewusstsein, sich zusammenzufinden, auch wenn das nur wenige waren, brachte es mit sich, dass der Herr seine Gegenwart deutlich machte. Und das haben sie weitergesagt. Diese Zusammenkünfte, so formlos sie damals waren, die machten die Wirksamkeit des Geistes Gottes bei diesen Männern, bei diesen wenigen Brüdern außerordentlich deutlich. Wie viele Jahrzehnte, über 100 Jahre sind vergangen. Wir sind die wievielte Generation, die ihre Herkunft, so sagt man menschlich gesprochen, auf diese wenigen Brüder zurückführen. Wir sagen zwar, wir kommen im Namen des Herrn Jesu zusammen. Oh, das hört sich sehr gut an. Wir singen bei all unseren Unternehmungen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Und weil sie deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Aber seht, das ist nun eben, wo eigene Leben unter seiner Leitung stehen. Hier macht sich grundsätzlich bemerkbar, was eine Versammlungsstunde prägt. Im persönlichen Bereich, vor allem der verantwortlichen Männer, wird damit entschieden, wie es in der Versammlung aussieht. Es muss unter allen Umständen unsere Aufgabe sein, diesen Grundsatz wieder deutlich zu machen, ihn zu verwirklichen. Wollen wir künftig lebendige, wachsende, zeugniskräftige, selbstständige Gemeinden haben? Solange schon lassen wir diese Dinge treiben. Man hat der Bequemlichkeit zuliebe Leitung des Geistes mit falschen Vorzeichen versehen und sich mittlerweile Falsches von ihm und seiner Eigenart eingebildet. Bevor wir also auf die Ordnung in unseren Zusammenkünften eingehen, wie auch auf die Freiheit, müssen wir allen Ernstes den Hebel bei uns selbst ansetzen und bei denen, die glauben, Gaben und Aufgaben empfangen zu haben. An dieser Stelle möchte ich aber nicht nur schwarz malen. Meine lieben Geschwister, auch das durfte ich bei meinen vielen Reisen und Besuchen erleben. Es gibt solche, die ein geheiligtes Leben führen möchten und die der Herr bestätigt und die in ihrem Zusammenkommen als Versammlung mehr als wir es landläufig gewohnt sind, diese Lebendigkeit und Kraft und Wirksamkeit des Heiligen Geistes erleben. Man stellt auch fest, dass neues Leben entsteht. Man stellt fest, dass dieser alte Grundsatz, den der Herr ja aufgestellt hat, wenn ich unter der Leitung seines Heiligen Geistes lebe, wenn dieser Geist mein Herz öffnet für die Größe Christi und die Bedeutung seines heiligen Wortes, wenn ich in seiner Kraft dem Herrn Jesus folge, dass das gesegnete Auswirkungen hat, wenn ich mit solchen zusammenkomme, die dasselbe tun. Da, so sagen wir dann mit Recht, da bewegt sich was, da geschieht was. Wieder eine andere Version. Auch meine lieben Brüder und Schwestern, ich sage das wahrlich nicht, um zu richten, sondern um uns einmal vielleicht hier oder dort bei dem, was ich hier zu sagen habe, an eigene Verhältnisse heranzuführen. Man spricht ja so leicht in unserem Wirtschaftszeitalter, Industriezeitalter von Betriebsblindheit. Und eine Versammlung an einem Ort und ihre verantwortlichen Männer können tatsächlich betriebsblind werden. Es läuft alles wie gehabt. Das ist alles ruhig. Die Versammlungsstunden, die sind so wie immer. Oh, das ist so bequem, dass sich nichts tut. Dafür hat man dann auch noch eine Erklärung. Wir leben in der letzten Zeit und das ist eine Zeit der kleinen Kraft. Und die kleine Kraft hat sogar der Herr anerkannt in der Versammlung zu Philadelphia. Er wird wohl auch mit uns zufrieden sein. Aber wisst, in solchen Zusammenkünften, Versammlungen, da ist der Tod im Topf. Ich habe es erlebt, meine Lieben, ich war dabei, dass junge Männer, junge Brüder in einer Gebetsversammlung, einer Versammlung beteten, neue Belebung zu schenken. Sie stellten sich ihm zur Verfügung. Das nächste Gebet, tatsächlich eines alten Bruders, war: Herr, bewahre uns vor aller fleischlichen Betriebsamkeit. Als ich fragte, diesen Mann fragte, da sagte er mir, das muss alles der Geist Gottes machen. Seht, so blind kann man sein. Dass sich da nichts tut, das heißt, dass neues Leben entsteht, das dürfte klar sein. Wie gesagt, es sind Fragen, die ich hier an die Vielzahl, vor allem auch der Brüder stelle, in den einzelnen Versammlungen. Wenn sich ja was bewegt in einer Versammlung, wenn da neues Leben entsteht, wenn andere herzukommen, vielleicht sogar Ungläubige, Oder dann wird man ja in seiner Bequemlichkeit gestört. Dann entsteht eine gewisse Unruhe und Unbeholfenheit einer neuen Situation gegenüber. Aber man möchte ja doch, so wie bisher, lieber nichts erleben an Wirksamkeit des Geistes und in Ruhe gelassen werden. Wir überzeugen nicht dadurch, so habe ich weiter vermerkt, dass wir es bei unseren Zusammenkünften anders machen, als es andere gewohnt sind. Ist auch vielfach heute noch so, dass wir uns einbilden in unseren Brüderversammlungen, dass die andere Art, in der wir zum Brechen des Brotes zusammen sind, dass keinen Prediger haben, dass die Kennzeichen des allgemeinen Priestertums die Grundsätze wären, die uns von den anderen unterschieden, natürlich in unserer eigenen Bewertung sehr wohlwollend. Wir sind besser als die anderen. Das hat keine Zugkraft, weil dahinter ja nichts mehr steht. Wir können mit diesen Dingen, unter uns gesagt, vor anderen Gläubigen aus anderen Kreisen keine Reklame machen. Obwohl wir uns dadurch unterscheiden mögen, im Hinblick auf ihre Zusammenkünfte und die Art ihres Zusammenkommens. Ich habe es erlebt, meine lieben Brüder und Schwestern, dass man noch nicht einmal imstande war, von unserer Seite diese Andersartigkeit einem fragenden Bruder, einer fragenden Schwester, die zu uns kam, von der Schrift her zu motivieren. Das war einfach anzuerkennen. Das war richtig. Aber man hatte nichts in der Hand. So kann man blind werden über sich selbst. Ich möchte jetzt über einige unserer Zusammenkünfte sprechen. Es hat sich als eine biblisch begründete Gewohnheit über die Jahrzehnte erhalten, Zeit zu haben, um zum Brechen des Brotes zusammenzukommen. Vielfach nennt man das Anbetungsstunde. Man kann Anbetung nicht befehlen. Man kann sie nicht machen. Man kann sie nicht festsetzen, noch andere dazu zusammenzurufen, wenn die Herzen der Einzelnen gar nicht auf diesen Ton gestimmt sind. Wir haben Voraussetzungen mitzubringen, wie ich schon sagte. Wie kann ich anbeten, wenn mein Leben in der Woche vorher ein fleischliches, ein eigensinniges gewesen ist? Da nützen auch keine Anbetungslieder. Den Herrn können wir nicht betrügen. Er kennt unsere Herzen. Aber Wunsch sollte es sein, dass jede Stunde, in der wir zusammen sind, ganz gleich zu welchem Zweck, Anbetungsstunde würde. Aber dazu müssen unsere Herzen zubereitet sein. Was ist Anbetung? Wenn das so geht, wie der Stegen sagt, ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so zart gewogen? Anbetung hat es mit dem Geber zu tun, mit der Person Jesu Christi selbst. Und wir wissen, es ist das Begehren und die Aufgabe des Heiligen Geistes, der in dir und mir wohnt, diesen einen zu verherrlichen, groß zu machen. Wie viel geht unserem Herrn verloren, indem wir seinem Geiste in unserem täglichen Leben keine Bewegungsfreiheit geben? Dann auch Wenn wir zum Brechen des Brotes zusammenkommen, dann sollte das der Zweck der Zusammenkunft sein. Wie oft wird das betont? Wir kommen zu seinem Gedächtnis zusammen. Und wie oft erleben wir, dass wir von uns selber reden? Das ist doch nicht zu seinem Gedächtnis zusammenkommen. Der Herr, der fragte seine Jünger in Gethsemane: Nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen? Aber das ist dasselbe heute bei uns. Wir bringen es tatsächlich nicht fertig, diese sogenannte Anbetungsstunde tatsächlich als eine solche zu erleben, zu verleben. So ichbezogen sind wir bestenfalls. Wir kommen uns als der Mittelpunkt der Welt vor und auch als der Mittelpunkt des Interesses Gottes. Dabei ist es unser Herr. Nur er allein. Und wenn er gebeten hat, tu das zu meinem Gedächtnis. Ach, wie sehr muss es ihn betrüben, dass wir hier gar keine Anstalten machen, seinem Geiste zu folgen, uns auf dieses Wesentliche bei dieser Art des Zusammenkommens, um seinen Tod zu verkündigen, zu konzentrieren. Meine lieben Brüder, wie schwer fällt uns das? Aber bedenkt doch, er, der Geist Gottes, soll mich verherrlichen. Es ist das Drängen des Geistes Gottes in dir, wenn du ihm Raum gibst, den Herrn anzubeten. Er kennt nichts Größeres als seine Pflicht, als seine Aufgabe, diesen Herrn durch unsere Herzen, durch unsere Lobgesänge, durch unsere Anbetung herauszustellen. Eine weitere traurig machende Feststellung. Und ich wurde heute Nachmittag erinnert, als Siegfried Reh uns von unseren Brüderversammlungen, von den Brüderversammlungen in der Tschechoslowakei berichtete. Ich habe es festgehalten. Eine weitere traurig machende Feststellung. Die Gebete nehmen in dieser Stunde den geringsten Raum ein, wenn wir zum Brechen des Brotes zusammenkommen. Vielmehr sind es Lieder und Schriftverlesungen. Nichts gegen unsere Lieder, nichts gegen die Schriftlesung. Doch warum sind wir denn zusammen? Muss ich meinem Herrn etwas vorlesen? Oder wollen wir dadurch unsere Herzen erheben, weil sie doch noch nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten? Lieder können genau passen, aber wenn das Herz nicht passend ist, dass dieses Lied singt? Wo bleiben unsere Gebete als der echtere Ausdruck unseres augenblicklichen Zustands? Im Ablauf dieser besonderen Stunde zu seinem Gedächtnis bewegen wir uns in Gleisen, die in die falsche Richtung laufen. Schriftabschnitt um Schriftabschnitt wird vorgelesen. Und hier muss es noch eine sein und da noch eine. Und weil es manche noch nicht richtig verstehen mögen, worin der rote Faden besteht, ihr versteht, was ich meine, wird es weitschweifend erklärt. Warum das alles? Und gerade in dieser Stunde. All das Lesen und Reden, und zwar in diesem beherrschenden Umfang und der Vielgestaltigkeit, ist doch nicht Anbetung. Es möge dahin führen, so mag es anfänglich gedacht sein. Aber mittlerweile haben sich manche als Spezialisten für diese Form herausgebildet. Das heißt, im Vorlesen der vielen Stellen und im Vorschlagen dazu passender Lieder. Die Mehrzahl der Teilnehmer sind zu reinen Gottesdienstbesuchern geworden. Die meisten der Brüder bringen bei solcher Belesenheit der anderen in Wort und Lied kaum ein schlichtes Gebet ihres Dankes zustande. Denn in Wirklichkeit ist die Zeit mit anderem ausgefüllt. Ich stelle das als Frage vor uns hin. Und ich bitte herzlich, das einmal mit in die Überlegungen, in die Gebete und, wenn es möglich ist, in die Buße mitzunehmen. Ich will das alles nicht abwerten, versteht mich recht. Ist durch den Geist gewirkt, haben wir es als solches anzuerkennen. Ich will auch nicht mit aller Gewalt Neues oder anderes. Was ich möchte, ist eine Besinnung darüber. Muss das immer Leitung des Geistes sein oder ist es nicht in den meisten Fällen so? So geht's doch nun schon seit langen Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Geschieht's aber mal, dass etwas nicht nach der alten Form läuft, dann stürzt die Andacht. Können wir noch prüfen, wo wir eigentlich heute stehen? Das heißt aber wirklich innerlich stehen. Müssen wir uns nicht tatsächlich wieder auf den Anfang besinnen? Kommen wir in des Wortes wahrster Bedeutung zu ihm hin und seinetwegen zusammen? Wäre der Herr und sein Geist sichtbar dabei, was würde dann von uns zu geschehen haben? Ach, meine lieben Geschwister, das ist es praktisch. Wir tun etwas, weil wir es gewohnt sind. Und es ist früher auch mal echt gewesen, weil die Herzen dahinter standen. Und wir bedenken gar nicht, dass das, was wir wünschen, der Herr möge da sein, Wirklichkeit ist. Wir sollten warm vor ihm sein, so wie die Alten des Alten Bundes das. Gar nicht, dass das, was wir wünschen, der Herr möge da sein, Wirklichkeit ist. Wir sollten warm vor ihm sein, so wie die Alten des Alten Bundes das immer wieder von ihrem Herrn erbeten haben. Es geht nicht darum, ob Lied und Gebet im Wechsel stehen. Es geht nicht darum, etwas zu lesen oder es nicht zu tun. Es geht darum, ob unsere Herzen sich daran gewöhnen können, zu wissen, was nach dem Willen des Herrn zu geschehen hat. Es mag durchaus nicht Leitung des Geistes sein, kommt mir ein Lied oder Bibelvers in den Sinn. Bei einiger Kenntnis kann ich sehr wohl passende Lieder zu passenden Schriftstellen zusammenfügen. Es ist göttliche Weisheit, dass uns in der Heiligen Schrift kein Muster einer Versammlungsstunde gegeben ist. Wir sind also schon vom Ursprung her nach dem Willen des Herrn auf jemand angewiesen, der uns bei unseren Zusammenkünften leitet und nicht auf uns selbst angewiesen. Auch das sollten wir bedenken. Wir haben vieles zu besinnen. Wir haben wahrscheinlich vieles vor dem Herrn zu bekennen. Ich möchte bei mir, wie auch bei uns allen, dass es so käme, wie einer der Alten es einmal gesagt hat: Ich ersehne die vollste Freiheit für den Heiligen Geist und nicht die geringste für das Fleisch. Das ist wahrlich ein Grundsatz. Aber wir haben zu bedenken, dass auch unser Fleisch recht fromm sein kann. Wenn viele beten, wir können nicht so lange stehen. Warum knien wir nicht? Wenn viele beten, warum müssen bestimmte Lieder im Stehen gesungen werden? Ich stelle das alles als Frage. Ich will nichts verurteilen. Ich möchte, dass es Wahrheit wird und nicht die Befolgung der eingefahrenen Traditionen. Unsere Schwestern wissen genau, wann die Stunde zu Ende ist. Dann darf nichts mehr kommen. Dann werden die Handtaschen zugeklappt. Wir machen den Herrn und seinen Geist zu unserem Diener. Wir haben keine Muße zu warten. Er hat sich nach unserem Stundenplan zu richten. Sonst gerät ja bei uns alles durcheinander. Es ist einfach die Andacht weg, wenn das einmal über eine bestimmte Zeit hinausgehen mag. Seht, da stehen wir. Wovon sind wir gefangen? Ist das nicht ein Ausdruck dafür, dass wir Wirksamkeit und Leitung des Heiligen Geistes und dass die beherrschende Gegenwart des unsichtbaren Herrn uns gar nichts mehr bedeuten? Vielleicht haben wir sie noch nicht einmal wirklich erlebt. So geht es mit unseren Gebeten. Wir benutzen sie, um uns zu rechtfertigen, um andere zu maßregeln. Wir halten in unseren Gebeten Vorträge und fragen wir auch mal nach der Art unserer Gebete, wenn wir, um seinen Tod zu verkündigen, zusammenkommen. Was wird da nicht alles unserem Herrn vorgetragen, was er getan hat? Ist das Anbetung, meine Brüder? Haben wir nicht wieder alles neu zu bedenken? Und zwar zu beziehen auf den in uns wohnenden und wirken wollenden Geist Gottes und auf die Wirklichkeit der Gegenwart des unsichtbaren Herrn. Ich bin gewiss, wenn wir ihn hier sehen, es würde sich manches schon von daher bei uns anders tun. Da käme kein Eigenwillen hoch. Der Petrus, der wurde tief beschämt, als er glaubte, er müsse seinen Herrn in irgendeiner Weise rechtfertigen wegen der Tempelsteuer. Er hatte ihn vorgegriffen und der Herr wies ihn zurecht. Wir stören uns gar nicht daran, dass er da ist. Wir greifen ihm immer vor. Wir machen das so, wie wir das gewohnt sind. Ach, meine lieben Geschwister, ich weiß, dass das hart ist. Aber wenn ich daran denke, wer der ist, der in unseren Herzen wohnt und was seine Aufgabe ist, dann kann man das gar nicht anders sehen. Dann ist es einmal notwendig, vielleicht auch in diesem großen Kreise, wieder neu alles zu bedenken. Diese gewohnten Formen zumindest doch mit echtem Leben zu füllen, dass der Geist Gottes sich entfalten kann. Wir stehen mit jedem Zusammenkommen als Versammlung in einer Glaubensübung. Der Herr will das so. Der möchte nicht, dass unser Schema uns unsere Sicherheit in der Zusammenkunft gibt. Er möchte, dass wir an ihn, den unsichtbaren Herrn, uns halten und dieses Feingefühl entwickeln. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir haben dafür zu sorgen, meine lieben Brüder, wir sind hier besonders angesprochen. Wenn wir zusammenkommen, so sagt es Paulus den Korinthern, dann habe ein jeder von euch etwas. Und damit haben wir zu warten auf die Weisung von ihm. Er ist das Haupt seines Leibes. Und gerade beim Zusammenkommen in Versammlung wird das am allermeisten vergessen. Einfach weil die Formen bestehen, weil sie ablaufen. Ich wünschte wirklich, wir würden uns wieder echt besinnen auf diese eine wunderbare Tatsache. Der Herr ist das Haupt seines Leibes. Wir brauchen keine Statuten, meine Lieben. Wir brauchen keine Predigtordnung. Wir brauchen keine Segnungsgottesdienste. Es würde auffallen, als nicht vom Geist Gottes geleitet,
würden in der Öffentlichkeit einer örtlichen Versammlung die Schwestern beten oder reden? Der Geist Gottes tut das nicht. Es ist gegen seine eigene Überzeugung, wenn wir ihm das zumuten. Und all die Überlegungen, Gottesdienste zu gestalten, das mal anders zu machen, kommt nicht vom Geiste Gottes her. Eine Schwester sagte mir kürzlich, und sie war noch nicht lange gläubig, ja, wenn das so ist, mit der Leitung des Heiligen Geistes, der in mir wohnt, dann sieht das Leben auch einer örtlichen Versammlung ja ganz einfach aus. Und das ist so. Es gibt nichts Einfacheres als das. Und das fällt uns so schwer. Und meine Brüder und Schwestern, nehmt mir meine Besorgnis ab. Es ist das Resümee leider von vielen, vielen Erfahrungen. Aber ich meine, der Herr bietet uns seine Gnade an. Das kann jetzt bei uns anders werden, wenn wir uns auf dieses Eigentliche seiner Gegenwart und der Wirksamkeit des in uns wohnenden Geistes besinnen und uns ihm uns öffnen.